Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich bin Luis, wie Benni es schon angekündigt hat. Auch nochmal herzlich willkommen an alle, die über den Livestream zuschauen. Ich mache am Anfang mal kurz einen kleinen Technik-Check-up. Wir führen heute unsere Predigtreihe über das Thema Beziehung fort. Und heute haben wir das Thema ein starker Partner werden. Und ich möchte mit einer kleinen Story anfangen aus der Vergangenheit. Und zwar schreiben wir das glorreiche Jahr 2015. Ich hatte gerade mein Abi gemacht und bin aus der großartigen, sehr, sehr großartigen norddeutschen Stadt Bremen ins etwas beschaulichere Kiel gezogen. Und ich hatte damals zwei Ziele. Erstens erfolgreich das Studium abschließen und zweitens eine Frau finden. Es gibt noch andere Dinge im Leben. Ich war damals 18 zu meiner Verteidigung. Ich hatte mich nach einer Zeit der inneren Unruhe dafür oder inneren Unsicherheit dafür entschieden, das wirklich so, wie Gott es möchte, zu machen und mir eine gläubige Frau zu suchen und auch in eine Gemeinde zu gehen. Und um dieses Ziel zu erreichen, bin ich damals als strammer Brüdergemeindler auf Anraten meiner Eltern in die Weidstraße gegangen, zur christlichen Versammlung. Und ja, da habe ich auch direkt meine zukünftige Frau getroffen und nach effizienten 8 Jahren bin ich mit ihr zusammengekommen und nach noch effizienteren 9 Jahren haben wir geheiratet. Und das klingt nach einer sehr langen Zeit und nach einer interessanten Kennenlernstory. Aber auch wenn das alles irgendwie ein bisschen schwergängig klingt, das war auch gut so, dass das so lange gedauert hat. Weil es gab nämlich damals ein Problem. Und dieses Problem werde ich jetzt mit einem Klischeespruch formulieren, dass es damals mit uns nicht geklappt hat, lag nicht an ihr, es lag an mir. Und um das mal zu formulieren, warum es ein Problem gab, ich habe damals nicht nur meine zukünftige Frau kennengelernt, sondern ich habe auch ein paar Freundschaften geschlossen mit einigen Jungs, die auch, von denen auch einer zumindest hier drin sitzt gerade. Wir hatten alle, auch wenn wir das alle so ein bisschen fromm verbrämt hatten, wir hatten alle auch so ein ähnliches Ziel in Bezug auf Ehe, das wollten wir. Das wollten wir gerne haben. Und wisst ihr, wir hatten auch alle so ein bisschen unsere Vorstellung davon, wie unsere Partnerin sein sollte. Ne? Also mir persönlich war auch sowas wie Aussehen und gemeinsame Interessen wichtig, aber natürlich auch der gemeinsame Glaube an Jesus und eine gemeinsame lehrmäßige, glaubensmäßige Überzeugung. Und ich will das Ganze auch überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, weil es klingt gleich vielleicht ein bisschen nerdig, aber so einige, manche von uns hatten so Listen. Was ist wichtig an der zukünftigen Partnerin? Ja, also so nach dem Motto, sie liebt Jesus, check. Sie geht in eine Gemeinde, am besten in die gleiche, check. Sie hat eine gute Glaubenslehre, check. Und dann kommen noch sowas wie gemeinsame Interessen und sonst noch ansprechend. Und ich glaube, dass das eigentlich richtig war, dass wir uns damals so Gedanken gemacht haben. Also das ist jetzt wirklich nichts, was ich irgendwie ins Lächerliche ziehen will, dass man sich über seinen zukünftigen Partner Gedanken macht. Spoiler-Alarm, das hat bei mir mit der Liste nicht so ganz geklappt. Also die Liste hat mich nicht zu meiner Frau geführt, sondern das war sehr lang anhaltendes Gebet und einige sehr interessante Umstände. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem. Ich habe mir damals sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie meine Partnerin sein sollte und dann habe ich jetzt mal ein Experiment letztes Jahr oder in dem letzten Jahr gewagt. Ich habe meine Frau mal gefragt, die mich damals ja schon kannte. Damals hatte ich noch kein Interesse für sie, aber wenn ich es gehabt hätte und ich sie gefragt hätte, ob sie mal mit mir ausgehen will oder ob sie mit mir zusammen sein will, dann habe ich sie mal gefragt, ob sie ja gesagt hätte. Und dann kam eine sehr direkte, prompte, eindeutige Antwort und sie musste auch nicht viel darüber nachdenken und die Antwort war nein. Okay, ja. Ich weiß auch warum. Ich weiß absolut warum. Sie hat mir dann auch ein bisschen gesagt, warum. Und ja, es könnte sein, dass ich so ein bisschen unreif war und unsensibel. Kann sich bestimmt niemand vorstellen, ne? Besonders nicht die, die mich länger kennen. Man muss einfach ganz klar sagen, ich wäre ein schlechter Partner gewesen. Ja, das stimmt auch. Und das sieht meine Frau so, das sehe ich so, das sieht auch Gott so, ne? Stichwort die 8 Jahre. Und ja, was das Ganze zeigt, ist, es ist nicht nur wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie der eigene Partner sein soll, es ist auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, selbst ein guter Partner zu werden. Weil sonst hilft einem auch die beste Liste nicht weiter. Also wenn man heiraten will, sollte man nicht nur darüber nachdenken, wen man heiraten will, sondern man sollte auch sich Gedanken darüber machen, dass man der wird, der auch gutes Heiratsmaterial ist, in Anführungszeichen. Also dass man jemand ist, der ein guter Partner ist. Und ich habe jetzt effektive 1,5 Monate Eheerfahrung. Das heißt, ich werde jetzt nicht aus meinem Erfahrungsschatz sprechen. Und ich glaube sowieso, dass selbst wenn man 30 Jahre Ehe hat, dass eigentlich nur die Bibel, nämlich Gottes Wort, uns wirklich durch seinen Heiligen Geist das lernen kann, was wichtig ist in Bezug auf Ehe. Und wir fangen heute mal mit 2 Ehe-Basic-Texte aus der Bibel an. Ja? Also es gibt so ein paar Texte in der Bibel, die beschäftigen sich genau mit dem Thema. Und der erste Basic-Text, den wir uns durchlesen, ist im 2. Korintherbrief. Ihr könnt das schon mal direkt mit aufschlagen. So ein bisschen zum Kontext. Der 2. Korintherbrief ist ein Brief, den der Apostel Paulus damals an eine Gemeinde in Griechenland geschrieben hat, in Korinth. Die war schon so ein bisschen dafür bekannt, dass sie so, sagen wir mal, ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit der christlichen Ethik, also in der Gemeinde und in der Stadt. Und Paulus schreibt in Bezug auch auf Ehe an diese Gemeinde, in 2. Korinther 6. Und in diesem Text geht es um die Basis. Ich lese vor, 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 18. Lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Was verbindet einen Gläubigen mit einem Ungläubigen? Und wie verträgt sich der Tempel Gottes mit Bildern von Götzen? Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen sein. Ich bin dann ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Darum zieht weg und trennt euch von ihnen, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Dann werde ich euch aufnehmen. Ich werde euer Vater und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wir brauchen für Ehe immer eine gemeinsame Basis. Ja, besonders als Christen. Es gibt auch, ich habe mir mal so ein paar Statistiken angeguckt, eine der häufigsten Trennungsgründe in Deutschland war tatsächlich, man hat keine Gemeinsamkeiten. Und meistens ist das ja gerade in der Welt irgendwie was Oberflächliches. Ja, man hat irgendwie keine gemeinsamen Hobbys oder man mag nicht dieselben Farben oder den Fußballverein oder so. Aber hier geht es um wirklich ernsthafte und wichtige Dinge. Ja? Und als Christen brauchen wir mindestens diese eine Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit für uns Christen kann nur Jesus sein. Und wir haben in den Brüdergemeinden auch generell immer so erstmal die Angewohnheit, wir predigen diesen Text und sagen, du musst dir einen christlichen Partner suchen. Und ich drehe das heute mal um. Wenn du einen Partner suchen möchtest und willst du dir heute gepredigt zu diesem Thema anhören, dann solltest du an erster Stelle erstmal selber Christ sein. Ja? Denn sonst macht alles, was ich dir jetzt erzähle, in Bezug auf Ehe, keinen Sinn. Ja? Denn wenn du noch selber kein Christ bist, dann brauchst du an erster Stelle erstmal selber das Evangelium. Ja, und mal so ein kurzer Abriss, was bedeutet es, Christ zu sein? Christ zu sein bedeutet es, dass man erkannt hat, dass man ein Sünder ist. Ja, furchtbar altes Wort. Sünder sind wir alle. Alle Menschen, die jemals geboren wurden, außer Jesus selbst, sind Sünder. Und Sünde bedeutet, dass man einerseits in der Beziehung zu Gott getrennt ist und auf der anderen Seite bedeutet das, dass man aus Gottes Sicht, und das hören wir natürlich nicht gerne, weil wir eher in so einer Welt aufgewachsen sind, wo der Mensch als was Gutes oder als nicht was Gutes, sondern als gut, als moralisch gut bezeichnet wurde. Sünder ist jemand, und das beziehe ich auf mich und auf alle anderen auch, Sünder ist jemand, der Gottes Gebote nicht hält als Folge der Trennung von Gott und der deshalb vor Gott schuldig geworden ist. Und schuldig vor Gott bedeutet, dass man irgendwann, wenn dieses Leben vorbei ist, irgendwann vor Gottes Gericht steht und Gott einen dann für das, was man getan hat, verurteilen wird. Und wenn Gott uns an dem, was wir getan haben, als Menschen, und das bedeutet für alle von uns, dass wir irgendwelche von seinen Geboten gebrochen haben, ne? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, Jesus sagt, dass Ehebruch schon ist, wenn man jemandem hinterher schaut und denjenigen begehrt, du sollst nicht morden, Jesus sagt schon, dass es Mord ist, wenn du jemanden einfach ohne Grund hasst und erniedrigst und so weiter und so fort. Jeder von uns hat in irgendeiner Form schon gegen Gottes Gebote verstoßen und wenn wir dann vor Gott stehen und er uns danach beurteilt und auch richtet, was wir getan haben, dann gibt es für uns im Wesentlichen nur eine Zukunft und das ist tatsächlich die ewige Verdammnis und die Hölle. Und Christ zu sein bedeutet es, das zu erkennen, dass man verloren ist, dass man einen Retter braucht. Und Christ sein bedeutet es, dass man nicht darin verbleibt und sagt, okay, jetzt bin ich verloren, kann ich nichts dran ändern, sondern dass man sich von Jesus retten lässt, indem man an ihn glaubt, an seinen Tod am Kreuz von Golgatha, der stellvertretend für uns ist. Ja, Jesus hat unsere Schuld dort getragen, ist aus den Toten wieder auferstanden. Und wenn wir daran glauben und Gott um Vergebung für unsere Sünden bitten und Jesus unser Leben anvertrauen, dann werden wir errettet werden und dann sind wir Christen. Und das ist die gemeinsame Basis, ja, das ist unser Glaube, das ist das, worauf wir, wenn wir eine christliche Ehe anstreben, worauf wir beide stehen sollten, weil sonst brauchen wir keine christliche Ehe anzustreben, weil sonst sind wir überhaupt gar keine Christen. Und wenn du Christ bist, umgekehrt, sollte das beinhalten, dass du den Befehl deines Herrn Jesus, den er durch den Apostel Paulus hier gegeben hat, dass du dem gehorsam bist und dir einen gläubigen Partner suchst. Und ich habe das mal so ein bisschen durchdacht in letzter Zeit, weil mich das Thema nochmal beschäftigt hat. Es macht nicht nur keinen Sinn, wie es hier steht, weil man dann irgendwie was zusammen, nicht zusammenpasst, zusammenführt, eine Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, Christus und dem Teufel, sondern wenn du eine Ehe anstrebst, dann wirst du dich ja mit jemandem den Rest deines Lebens verbinden. Und wenn du Christ bist und der andere nicht und der bekehrt sich niemals, dann ist spätestens mit dem Tod alles vorbei. Dann wirst du diese Person nie wieder sehen und du darfst, alles was du weißt, ist, dass du eine Person geheiratet hast, dein ganzes Leben mit ihr geteilt hast, die Ewigkeit in der ewigen Verdammnis verbringen wird. Und ich glaube, das ist was, wenn einem das mal irgendwann richtig klar wird, das wird einen richtig fertig machen. Und das ist dann leider die Realität. Das heißt, es macht keinen Sinn, jemanden zu heiraten, wenn man die Ewigkeit nicht miteinander verbringt und nicht die gleiche Lebensgrundlage hat. Und wie es in Vers 18 steht, Gott zum Vater zu haben, heißt auch in wichtigen Entscheidungen auf ihn zu hören, ja? Und dafür zu beten und sich von ihm führen zu lassen. Das heißt, die Basis muss stimmen. Und außerdem sollte man dann, wie Gott das hier schreibt, ne, also wie Paulus das hier schreibt und wie Gott ihn dazu geführt hat, das zu schreiben, dass man Gott als seinen Vater anerkennt und dass man sich von ihm auch in dieser ganzen Angelegenheit führen lässt. Ja? Und Gott ist ja auch niemand, der Schlechtes für uns möchte und der uns irgendwen aussucht, wo das überhaupt nicht passt und wo das nichts wird, sondern Gott ist jemand, der Gutes für uns möchte und der uns da in dieser Angelegenheit führt und leitet. Und das ist, wie gesagt, die erste Sache. Ne? Die richtigen Prinzipien muss stimmen, du selbst musst Christ sein und derjenige, den du dir suchst, muss Christ sein. Und die andere Sache ist, dass du dich in deinen Entscheidungen von Gott führen lässt. Ja? Und da ist es dann so, da gibt es einen schönen Psalm zu, Psalm 37, Vers 3 bis 4, da steht, vertraue auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und weide dich an Treue und ergötze dich an dem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Das heißt, wenn wir dieser ganze Angelegenheit Gott anvertrauen und wenn wir Christen sind, sollten wir das machen, dann ist das nicht so, dass Gott dann irgendwie uns zwingt, etwas zu tun, was wir nicht wollen, sondern dass Gott uns, wenn wir nach seinen Prinzipien leben, wenn wir uns an seine Prinzipien halten, dass er uns auch führt und leitet und uns auch das, was er für uns möchte, aufs Herz legt und uns auch genau zeigt, was er möchte. Das heißt, dann kannst du, wenn es innerhalb von Gottes Prinzipien bleibt und wenn du dich von Gott führen lässt und wenn beide wollen, dann kannst du natürlich auch heiraten, wen du willst und musst nicht irgendwen heiraten, den jemand anders für dich ausgesucht hat. So. Und um ein guter Partner zu werden, muss man diese Basis erstmal haben, ja? Christ sein und sich von Gott in seinem Leben führen lassen. Und das oben Genannte ist im Wesentlichen die wichtigste Grundvoraussetzung für Ehe, nach Gottes Herzen. Nun heißt Christ zu sein nicht gleich ein reifer und perfekter Christ und Ehepartner zu sein. Ja, schließlich wird man nach der Bekehrung nicht automatisch zum perfekten Menschen. Ne? Im Jakobusbrief gibt es einen schönen Vers, den kann man sich eigentlich jeden Tag irgendwo aufschreiben, wir alle straucheln oft. Ne? Das heißt, man muss sich das vorstellen, man geht als Christ diesen Weg mit Gott und andauernd stolpert man. Und deswegen ist es so, dass wir nicht nur an sich diese Basis brauchen, diese gemeinsame, sondern dass wir uns auch von Gott führen lassen müssen, ne? Weil Gott gibt uns die guten Wegweisungen, die wir brauchen, um ein guter Partner zu werden. Und als erstes kommen wir zu einem Punkt, der vielleicht schnell übersehen wird, aber lustigerweise die erste Erwähnung des Themas Ehe ist. Und wir schlagen mal dazu 1. Mose 2 auf. Nachdem wir uns jetzt die Basis für Ehe angeguckt haben, kommt jetzt die Grundvoraussetzung. Es gibt zwei Grundvoraussetzungen, die aus diesem Text, um ein guter Ehepartner zu werden, hervorgehen. Und das eine ist, dass zweite. Fangen wir an. 1. Mose 2, Vers 24. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Ne? Ältere Übersetzungen haben da stehen, ein Fleisch werden. Seht auch immer ein zu guten Wortspielen. Aber hier mal ein interessanter Punkt. Grundvoraussetzung für Ehe. Abnabelung. Im zweiten Buch Mose heißt es, wir sollen unsere Eltern ehren. Und im Buch der Sprüche heißt es, wir sollen die Ratschläge unserer Eltern wertschätzen und befolgen. Aber der normale Weg, den Gott für uns als Menschen vorgesehen hat, ist, dass wir unsere Eltern irgendwann verlassen sollen und als selbstständige Menschen mit einem anderen Menschen des anderen Geschlechts, ja, Ehe ist was, was zwischen Mann und Frau stattfindet und nicht für die Vermischung von anderen Dingen, dass wir mit einem Menschen des anderen Geschlechts völlig eins werden sollen. So, und bevor mich jetzt jemand falsch versteht, ne, das ist jetzt keine Predigt gegen das Mehrgenerationenhaus. Das darf es ruhig geben, wenn man da Lust drauf hat, sondern es geht darum, dass man auf körperlicher, materieller, seelischer und geistlicher Ebene eine gewisse Selbstständigkeit erreicht hat. Ja, dass man nicht mehr als Kind im eigentlichen Sinne seiner Eltern existiert. Also, man versteht mich nicht falsch, man ist immer Kind seiner Eltern, auch wenn die noch 90 Jahre alt sind. Aber ich male das jetzt mal ein bisschen polemisch. Es gibt Kind auch im eigentlichen Sinne, dass man von seinen Eltern völlig finanziell, emotional und geistig abhängig ist. Und das darf nicht mehr so sein. Ja? Vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen als Bild, ne, der wirklichen Abnabelung. Denn nämlich bevor ein Kind zur Welt kommt, ist es ja völlig abhängig von seiner Mutter. Ne? Für die Sauerstoffversorgung, für die Nährstoffversorgung und sogar auch fürs Immunsystem. Und im Moment der Geburt muss das Kind dann irgendwann anfangen, selbstständig zu atmen. Sonst ist es halt in der normalen Welt nicht lebensfähig. Und in dem Moment der Abnabelung wird halt diese Verbindung getrennt und dann muss dieses Kind eine gewisse Selbstständigkeit erreichen, die dann fortgesetzt wird, bis es dann irgendwann auch wirklich das Elternhaus verlässt. Und das ist der natürliche Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Ja? Und bevor man heiratet, bevor man halt irgendwie diesen Bund eingehen möchte, dann ist es der natürliche Weg, dass man eine gewisse Unabhängigkeit von seinen Eltern erlangt hat. Und das gilt vielleicht auch erstmal auf materieller Ebene. Ne? Besonders wenn man Mann ist, aber auch als Frauen, sollte man in gewisser Weise sich finanziell selbst versorgen können. Ja? Das heißt nicht, dass man nicht von seinen Eltern Hilfe in Anspruch nehmen kann. Aber man sollte zumindest in irgendeiner Weise einen Plan haben, einen vernünftigen Plan, das Ziel zu erreichen, irgendwann in der Lage zu sein, seinen eigenen Haushalt zu führen und für sich selbst auch durch Arbeit sorgen zu können. Sprich, man sollte schon irgendwie die Idee haben, eine Ausbildung anzufangen und sollte damit auch irgendwann anfangen oder ein Studium oder irgendwie arbeiten. Ne? Also ich zeichne das mal jetzt sehr polemisch, wenn man mit 34 im Keller seiner Eltern wohnt, keine Ausbildung gemacht hat, nicht arbeitet und das auch nicht will, sondern von dem lebt, was seine Eltern verdienen, dann hat man dieses Level noch nicht erreicht, das man erreichen muss, um mal irgendwie eine Ehe einzugehen. Und das sagt die Bibel hier ganz eindeutig, wenn man halt, dass man seine Eltern in diesem Punkt verlassen soll. Das andere ist die emotionale Unabhängigkeit. Ja, es heißt in dem Vers, dass man mit seiner Frau völlig eins werden soll und nicht mit seinen Eltern. Ja, vielleicht ist da auch wieder ein etwas polemisches Bild gefragt, aber man kennt ja so das klassische, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, die Schwiegereltern mischen sich immer sehr in die Beziehung ein. Ja? Und wenn dann der eine Ehepartner sich von seiner Mutter oder seinem Vater immer sagen lässt, wie er seine Beziehung führt oder wie er emotional reagieren soll und lässt das in seine Beziehung rein und das führt zu Streit zwischen den beiden Ehepartnern, weil der eine sich nicht von seinen Eltern abgenabelt hat und auch eigenständig ist, dann wird das zu Konflikten führen, weil man nie gelernt hat, ohne seine Eltern klarzukommen. Das sind so die zwei etwas diesseitigeren Angelegenheiten. Das Wichtigste ist, denke ich, aber die geistliche Ebene. Und das, was jetzt kommt, das gilt nicht nur für Menschen, die heiraten oder heiraten wollen, sondern für alle. Wir sollten in Bezug auf geistliche Dinge in gewisser Weise unabhängig sein. Ja? Wir sollten in unserer Beziehung zu Jesus nicht von Menschen abhängig sein. Und ich möchte jetzt ein kleines alttestamentarisches Beispiel zeigen, wo das nicht geklappt hat, um zu zeigen, was das für Probleme mit sich bringt. Die ganze Geschichte könnt ihr nachlesen, ich erzähle die jetzt einfach nach. In 2. Könige 12 oder 2. Chroniker 24 kann man überschreiben mit dem Titel Die Tragödie von Joas und Jojada. Was haben die beiden gemeinsam? Die haben beide zur gleichen Zeit gelebt und Joas war der geistliche Ziehsohn von Jojada. Jojada war damals Priester von Juda und Joas war der König von Juda. Das ist ja schon mit 9 Jahren geworden. Ist ein bisschen früh. Aber damals gab es politisch schwierige Bedingungen in Israel. Seine Großmutter hatte alle seine Brüder umgebracht, sein Vater war tot und eigentlich war er der legitime Nachfolger und seine Großmutter wollte ihn umbringen. Keine guten Bedingungen. Aber es gab ja zum Glück den treuen Priester Jojada, der ihn quasi zum König gemacht hat und seine etwas schwierige Großmutter beseitigt hat, wenn man es mal so formulieren möchte. Und jetzt steht ein interessanter Satz über diesen König Joas in der Bibel. Da stand, solange der Priester Jojada lebte, wandelte Joas in den Wegen des Herrn. Das heißt, er hat Gott nachgefolgt. Er hat die Gebote Gottes gehalten, solange Jojada lebte. Und als dieser Ersatzvater dann aber irgendwann gestorben war, da kamen dann andere, die haben auf Joas eingewirkt und dann hat er den Weg verlassen und hat angefangen, Götzendienst zu betreiben. Und als dann der Sohn von Jojada zu Joas kam und ihm quasi gesagt hat, dass das überhaupt nicht gut ist und dass Gott auch Gericht über ihn bringen wird, hat er den Sohn von Jojada, seinem Ziehvater, umbringen lassen. Was man hieran sieht, ist, dass Joas Beziehung zu Gott nicht an Jesus selbst hing, nicht an Gott selbst hing, sondern an diesen Priester. Und als der dann weg war, kamen andere und von denen hat er sich dann wieder abhängig machen lassen und ist ihnen nachgefolgt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn diese geistliche Abhängigkeit besteht, ist das für eine Ehe natürlich absolut furchtbar, besonders wenn dann derjenige irgendwann einem nicht mehr helfen kann, von dem man sich geistlich abhängig gemacht hat. Und aus anderer Sicht ist es auch generell aus Heilssicht, aus Sicht der Rettung, wichtig, dass unsere Beziehung zu Gott nicht durch Menschen besteht. Ja? Es gibt einen schönen Spruch, Gott hat keine Enkelkinder. Der steht nicht so in der Bibel drin, aber da ist doch eine gewisse Wahrheit drin. Und was das bedeutet ist, dass, und das zeigt diese Geschichte von Joas ja auch, dass niemand durch die Beziehung eines anderen zu Gott gerettet werden kann. Nur wenn du selbst an Jesus glaubst und dein Leben ihm anvertraust, kannst du gerettet werden vor Gottes Zorn. Ja? Und das ist auch ein Thema, damit beschäftigt man sich nicht so gerne. Aber das ist das, worum es geht bei Errettung. Es geht darum, errettet zu werden von Gottes Zorn. Und deshalb möchte ich dich, wenn du hier bist, heute fragen, worin besteht deine Beziehung zu Jesus? Besteht sie wirklich darin, dass du abhängig von ihm bist? Hängt dein Glaube von Jesus ab? Oder hängt er von deinem Umfeld ab? Von deinen Eltern, deinen Partner, deinen Freunden oder irgendwie anders von deinem Umfeld? Weil man muss ganz klar sagen, nicht nur, dass es für eine Ehe total katastrophal wäre, wenn da irgendwie ein Glaube hintersteht, der von einem Elternteil abhängig ist, der dann vielleicht irgendwann verstirbt, sondern auch generell, denn nur der Glaube, der sich selbst Jesus anvertraut und nicht irgendeinem Menschen rettet. Wenn das so ist, dass dein Glaube nur da ist, weil dein Umfeld glaubt, dann sage ich dir, dann musst du auch eben wieder zu dieser Erkenntnis kommen, die wir am Anfang hatten, ja, dass du ein Sünder bist, dass du vor Gott schuldig bist und dass du ohne Jesus verloren bist. Und dann ist der zweite Teil der Botschaft, dass du dem Evangelium glauben musst, dass Jesus für dich am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und dass es nur in ihm Vergebung der Sünden gibt. Und dann geh im Gebet zu ihm und lass dich retten und vertraue ihm dein Leben an. Und das ist, glaube ich, wichtig nochmal für uns alle, dass wir uns das immer wieder klar machen. Ja, nur Jesus kann uns retten. Nicht der Glaube, der durch andere Menschen besteht, sondern nur, wenn du selbst Jesus dein Leben anvertraut hast. Und wenn das schon so ist und dass du persönlich selbst an Jesus glaubst und dein Glaube echt ist und in Jesus gegründet ist, du aber noch unselbstständig im Glauben bist, du noch nicht gelernt hast zu unterscheiden zwischen dem, was Gott gut und dem, was Gott schlecht findet, sondern du von anderen Menschen abhängig bist. Ja? Also das heißt nicht, dass man sich nicht beraten lassen darf, aber wenn man wirklich in jeder einzelnen Entscheidung von bestimmten Menschen abhängig ist, dann solltest du, um ein guter Partner zu werden, generell alles daran setzen, um durch Bibelstudium und Gebet im Glauben erwachsen zu werden. Ja? Das heißt nicht perfekt werden zu müssen, das heißt es absolut nicht, aber man sollte eine gewisse Eigenständigkeit im Glauben erreicht haben. Denn sonst stehst du irgendwann, ob du Mann oder Frau bist, vor einer sehr, sehr großen Herausforderung, ohne richtig vorbereitet zu sein. Und das ist eine richtig, richtig große Herausforderung. Und die ist, mit einem anderen Sünder völlig eins zu werden und den anderen völlig zu lieben und anzunehmen. Denn das ist das, was Gott sich vorstellt unter Ehe, völlig eins zu werden und den anderen völlig zu lieben. Das ist das, was Ehe nach Gottes Herzen bedeutet. Du lebst kein eigenständiges Leben mehr, sondern aus zwei Leben wird eins. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, das ist völlig konträr zu dem, was wir in unserer Gesellschaft lernen und leben. Da gibt es so eine schöne Pyramide. Das ist die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Was ist ganz unten? So die basalen Bedürfnisse, also da geht es um die Bedürfnisse des Menschen. Aus Sicht der Psychologie. So, was steht ganz unten? Ganz unten sind so die physiologischen Bedürfnisse. Schlafen, Essen. Bei mir wäre da wahrscheinlich kein Apfel, sondern irgendwie ein gutes Schnitzel oder so. Klamotten, darüber ist dann Sicherheit, finanzielle Dinge, medizinische Sachen. Dann kommt darüber Liebe, darüber kommt Anerkennung. Und als letztes kommt die Selbstverwirklichung. Die Verwirklichung seiner eigenen individuellen Lebensvorstellung als höchstes Ziel des Menschseins. Und dieses weltliche Ideal, das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was Gott möchte für Ehe. Das passt auch nicht zu dem, was Gott möchte in Bezug auf unser Leben generell. Gott möchte, dass wir so leben, wie er das möchte. Und Gott möchte, dass wir ihm sein Leben anvertrauen und nicht unsere eigenen Vorstellungen in perfekter Weise umsetzen und alles läuft so, wie wir uns das vorstellen. Ne? Aber es funktioniert auch nicht in Ehe. Weil wie willst du mit jemand anderem eins sein, der als höchstes Ziel hat, sich selbst zu verwirklichen, oder wenn du dein als eigenes Ziel hast, dich selbst zu verwirklichen, um dann eine komplette Einheit darzustellen? Das wird nicht funktionieren. Ne? Das ist, andere ist das, was Gott sich vorstellt, dass aus den zwei eins wird. Und das schafft man als normaler Mensch so nicht, weil wir alle eigentlich, weil wir Sünder sind, unseren eigenen Weg gehen wollen, unsere eigenen egoistischen Lebensziele umsetzen wollen. Und deswegen brauchen wir Gottes Hilfe. Und deswegen müssen wir auch eine eigenständige Beziehung zu ihm haben. Und deswegen müssen wir uns auch von ihm verändern lassen, weil wir sonst nämlich die Maslow'sche Bedürfnispyramide umsetzen werden in unserer Ehe. Und aus der Maslow'schen Bedürfnispyramide, also zwei Maslow'sche Bedürfnispyramiden, werden zusammen eine Massenkarambolage werden. Und das sieht man auch daran, dass 50% der Ehen in Deutschland oder mehr geschieden werden. Irgendwann. Weil nämlich immer ganz viele Maslow'sche Bedürfnispyramiden aufeinander prallen. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn man die jetzt umdreht und da reinsteckt, das ist nicht stabil. Ne? Und man muss halt seine eigenen Lebensvorstellungen und Ziele aufgeben und man muss lernen, sich selbst nicht mehr als höchsten Maßstab aller Dinge zu sehen. Und es gibt einen, der einem das richtig gut beibringen kann und das tut richtig, richtig weh, wenn er das macht, und das ist Gott. Gott kann einem das beibringen. Ein anderer Mensch kann das nicht, weil wir nämlich alle auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide gepeilt sind. Ja, man kann nicht mehr einfach den Job wechseln, wie man lustig ist. Ne? Ich finde das immer interessant, wenn man irgendwie so weltliche Kitsch-Serien anguckt, dann wechselt der Mann plötzlich aus Karrierewünschen seinen Job, spricht das vorher nicht mit seiner Frau ab, Ehekrach, boom. Wo man sich so denkt, ja, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Dann sagt der eine, ich möchte einen Skiurlaub machen, der andere sagt, ich möchte einen Strandurlaub machen, der eine bucht einfach den Urlaub, ohne den anderen zu fragen, boom, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Man kann nicht einfach irgendwo hinziehen, ohne das mit dem anderen abzusprechen. Und das sind Sachen, da muss man seine Eigenständigkeit, seinen Individualismus halt ein Stück weit aufgeben. Und das ist schwierig. Ne, ich habe ja jetzt so großartige, also ich habe, wie gesagt, ich habe nicht viel Erfahrung im Thema Ehe, aber ich finde, man merkt das schon in relativ kurzer Zeit. Wenn man zwei Haushalte zusammen macht und nimmt dann seine Maslow'schen Bedürfnispyramiden, dann kollidiert das. Ne? Bei uns war das jetzt so, Männer und Frauen haben, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Ansprüche, was Ordnung angeht und Sauberkeit. Du weißt, was ich meine, ne? Also, ich hatte früher so ein tolles Boxspringbett mit Kopfteil und mir ist nie der Gedanke gekommen, dieses Kopfteil mal zu saugen. Warum auch? Also, das ist ein Bett saugt man doch nicht. Das wechselt man die Bettwäsche und das regelmäßig, ne? Also, regelmäßig ist auch so einmal im Quartal oder so. Das ist jetzt ein bisschen polemisch ausgedrückt. Naja, auf jeden Fall haben wir auch ein Bett mit Kopfteil. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mal was richtig Tolles. Ich saug das Schlafzimmer. Ich habe natürlich auf keinen Fall daran gedacht, dieses Bettteil zu saugen. Und dann meinte Franzi so, ja, sie saugt das schon und es wäre schon ganz gut, wenn ich das mache. Das ist jetzt sehr niederschwellig, ne? Also ich finde, so viel sollte auf jeden Fall drin sein, zu sagen, ich saug auch das nächste Mal dieses Bettteil mit, auch wenn das nicht in meine Lebensvorstellung passt. Sie muss sich auch anpassen. Zum Beispiel hat sie ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie die Tupperware im Schrank organisiert sein muss. Bei mir ist so ein bisschen die Vorstellung, die Spülmaschine muss aufgeräumt werden, ich muss das hier irgendwie reinpacken, ich packe das jetzt irgendwie da rein. Und da muss man sich anpassen. Ne? Und das ist alles sehr niederschwellig. Ja? Ich hoffe, dass nicht aus sowas ein Streit entsteht. Leute, die jetzt vielleicht so mehr jahrzehntelang verheiratet sind, die werden euch noch von viel, viel herausfordernden Beispielen erzählen. Aber man merkt, man kann nicht mehr seine Selbstverwirklichung oben anstellen. Ne? Meine Selbstverwirklichung wäre alles so, dass es gerade passt. Und die Wohnung, da, ich muss nur wissen, wo was ist. Und das kann es ja nicht sein, ne? Und da muss man als Mensch halt lernen, auch Sachen aufzugeben. Wie gesagt, das kommt dann auch auf viel, viel wichtigere Dinge wie die Arbeit, wo man wohnt und wie man die Kinder erzieht. Das wird ja alles eine Rolle spielen. Und da muss man halt als Mensch lernen, seinen Individualismus aufzugeben. Und den anderen auch so zu lieben, auch wenn er anders ist. Und Menschen sind unterschiedlich, auch wenn man sich verliebt und ist alles ganz toll und man ist immer unterschiedlich, ja, man hat immer unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Spätestens beim Autofahren wird man das meistens merken, also habe ich so die Erfahrung gemacht. Das ist die eine Seite und die hat Gott schon im Paradies eingeführt. Gott hat schon im Paradies gesagt, ihr beiden werdet eine Einheit werden, Adam und Eva, der eine mag Sport und Bier, die andere, obwohl meine Frau mag auch Sport, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es sind unterschiedliche Menschen, die zusammengeführt werden. Und das ist, glaube ich, schon ohne Sünde eine Herausforderung. So, und jetzt kommt der große Punkt. Der große Punkt ist, es gab einen Sündenfall. Das berichtet uns die Bibel, so Gottes glaubwürdiges Wort. Und der Mensch ist nicht mehr perfekt. Und zwar in Bezug auf zwei Dinge. Ich möchte erstmal den ersten Punkt beleuchten. Der Mensch ist nicht mehr perfekt in Bezug auf seinen körperlichen und seelischen Zustand. Was bedeutet das? Wir Menschen haben Bedürfnisse und die sollen in der Ehe auch in gewisser Weise gedeckt werden. Aber weil wir nicht mehr perfekt sind, können wir das nicht mehr so, wie es ursprünglich mal gedacht war. Und die Challenge ist, einander trotzdem zu lieben. So. Und wenn wir vorher nicht ein Mensch geworden sind, der gelernt hat, von Gott bedingungslos zu lieben, dann werden wir unseren Partner nicht mehr lieben, sondern irgendwann verletzen. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgebracht aus dem Alten Testament. Da geht es um eine Frau. Die wurde von ihrem Mann ziemlich herabgesetzt, möchte man mal fast sagen. Und zwar aufgrund einer körperlichen Schwäche. Und diese körperlichen Schwäche, dafür konnte sie nichts. Ne? Das ist ein Beispiel aus 1. Samuel 1. Ich lese vor. Der Mann stammte aus dem Rama, der Zufiten im Gebirge Ephraim. Ihr müsst nicht wissen, wo das alles ist. Es ist irgendwo in Israel im Gebirge da. Und hieß Elkana ben Jerocham. Er war ein Enkel Elihus und Urenkel von Tohu, dem Sohn des Ephraimiters Zuf. Das müsst ihr auch nicht wissen, was das ist. Und jetzt kommt der Punkt. Elkana hatte zwei Frauen, Hanna und Penina. Penina hatte Kinder, doch Hanna war kinderlos. Einmal im Jahr ging Elkana nach Shiloh hinauf, um Jahwe anzubeten, um ihn ein Opfer zu bringen. Als Priester Jahwes wirkten die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas dort. Das ist auch jetzt nicht so wichtig für unseren Teil. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und ihren Söhnen immer die Anteile, die ihnen zukamen. Hanna jedoch gab er einen verdoppelten Anteil, denn er liebte sie. Doch Jahwe hatte ihr eigene Kinder versagt. Ihre Rivalin kränkte sie schwer und demütigte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit. Das wiederholte sich jedes Jahr. Und immer wenn sie zum Haus Jahwes hinaufzog, kränkte sie sie derart, dass sie weinte und nichts aß. Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du denn? Warum isst du denn nichts? Warum bist du denn so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? So, und jetzt kommt der interessante Punkt an der ganzen Geschichte. Ich habe das früher immer so ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, Elkana wäre einfach nur prinzipiell unsensibel, aber der ist ein richtiger, wie drücke ich das jetzt nett aus? Der Witz an der ganzen Geschichte ist, der hat zwei Frauen. Die eine hat Kinder, die andere hat keine Kinder. Die eine liebt er mehr als die andere mit den kleinen Kindern, die keine Kinder hat. Und dann sagt er ihr, ich liebe dich doch so sehr. Wieso bist du so traurig die ganze Zeit, nur weil du keine Kinder hast? Ich habe mir mal eine Auslegung dazu angeguckt und fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ich kann ja kein Hebräisch, aber irgendwie suggeriert der Text und auch der Kontext, dass Elkana erst mit Hanna verheiratet war und dann hat er sich Penina dazu genommen, weil sie keine Kinder kriegen konnte. Und dann sagt er ihr, warum bist du denn so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ja, also er liebt sie zwar irgendwie, aber sie hat eine Schwäche, sie hat etwas, wo sie seinen Ansprüchen nicht genügt. Und als Reaktion darauf setzt er sie herab und sie ist auf einmal nicht mehr die Einzige. Und das ist das, wo wir einfach, ne, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, Polygamie funktioniert heute ja auch nicht mehr, aber es funktioniert auch anders. In Maleachi 2, da gibt es einen ähnlichen Text, wo Gott den Israeliten sagt, warum er ihre Gebete nicht mehr erhört. Und der Grund ist, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist und hat nicht einer sie gemacht. Und dann haben die sie verstoßen. Ne? So hütet euch in eurem Geist und handelt nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend. Die Israeliten haben ihre Frauen einfach weggeschickt, ne, mit denen sie verheiratet waren, als sie noch jung waren. Vielleicht, weil die irgendwie nicht mehr so gut ausgesehen haben. Vielleicht auch, weil, wie bei Elkanah, das mit den Kindern nicht so gut geklappt hat. Und auf einmal hat man eine massive Kollision einer Maslow'schen Bedürfnispyramide. Der Mann will eine hübsche, junge Frau haben, die auch am besten 50 Kinder kriegen kann, wie das damals irgendwie so war. Heute ist das ja nicht mehr so in. Und dann setzt er sie herab, weil das nicht funktioniert. Und weil sie irgendwie seinen Anspruch nicht mehr genügt. Und wir müssen als egoistische Sünder, die darauf gepolt sind, ihre eigene Maslow'sche Bedürfnispyramide umzusetzen, wir müssen lernen, unseren Ehepartner trotz seiner Schwächen, ob das eine körperliche Schwäche ist, ob das eine emotionale Schwäche ist, weiß nicht, was da so alles hinterstehen kann, ne? Depressionen, häufiges körperliches Unwohlsein und daraufhin ist das mit der Ehe alles irgendwie ein bisschen schwieriger. Wir müssen lernen, unseren Ehepartner trotzdem zu lieben. Und wir müssen Menschen werden, die dazu in der Lage sind, ihren eigenen egoistischen Anspruch zurückzustellen und zu sagen, ich liebe diesen Menschen, auch wenn er diese und jene Schwäche hat. Und das ist jetzt keine Werbung für Zwangs- und Entscheidungsehe. Ne? Ich komme aus so Kreisen, da wurde das immer gelernt. Ne? Gefühle sind egal und Erwartungen an die Ehe darfst du auch nicht haben. Ne? Du darfst Erwartungen an die Ehe haben, du darfst auch denjenigen heiraten, den du dich verliebst, wenn derjenige das auch möchte und wenn Gott das so geführt hat und derjenige gläubig ist. Aber es geht dann darum, denjenigen, ne, wie Gott das hier in Maleachi gesagt hat, mit dem Bund, denjenigen, für den man sich dann entschieden hat, den soll man dann auch lieben. Auch wenn er körperliche oder seelische Schwächen hat, für die er dann im Zweifel sogar nichts kann. Diese Frau, die Elkanah da geheiratet hat, die konnte da nichts für. Und er hat sie herabgesetzt, weil sie seinen Ansprüchen nicht genügt hat. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Ne? Und wenn man sich so Statistiken anguckt, warum Leute sich trennen, ist das auch durchaus oft, weil man kann sich gegenseitig nicht mehr das geben, was man braucht. Das steht dann da so. Und das ist etwas, was zutiefst gegen Gottes Gebote ist. Gott sagt, dass wenn man so mit seinem Ehepartner umgeht, und das heißt ja nicht unbedingt, dass man sich direkt scheiden muss, sondern wenn man ihn herabsetzt und ihn nicht mehr so liebevoll behandelt. Gott sagt den Männern in 1. Petrusbrief, wohnt bei euren Frauen als dem schwächeren Gefäß nach Erkenntnis, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn ihr wollt, dass eure Gebete nicht erhört werden, behandelt euren Ehepartner schlecht. Oder macht das, was die Israeliten hier gemacht haben, schickt eure Frauen in die Wüste. Wenn sie euch nicht mehr passen, dann wird Gott eure Gebete nicht mehr hören. Das ist tatsächlich was, das steht so in der Bibel drin. Das könnt ihr so nachlesen. Und außerdem steht da auch Gottes Zorn drüber. Ne? Das heißt, wer so mit seinen Mitmenschen umgeht und nicht Vergebung durch Jesus hat, wird auch dafür gerichtet werden irgendwann. Und dann ist da die nächste Herausforderung, weswegen auch eine gewisse geistliche Reife da sein sollte. Ne? Römer 3, Vers 10, ein wunderbarer Vers. Wir haben ja auch bald Reformationstag. Und ich finde, da kann man den nochmal mit reinnehmen. Wir alle sind Sünder. Und Sünder heißt nicht nur, dass wir Fehler haben, Sünder heißt, dass wir moralisch böse sind vor Gott. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, man sagt immer, wir machen einen Fehler. Nein, ein Fehler ist es, wenn man im Mathe-Test 2 plus 2 gleich 5 schreibt und man hat das nicht mit böser Absicht gesagt. Die Bibel sagt, der Mensch ist, wie steht es in Römer 3, ab Vers 10, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind alle untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Inklusive mir natürlich, ne? Das klingt ja immer so, wenn der Prediger das sagt, der sagt das zu allen, das gilt für alle, auch für mich. Und das Krasse ist, dass Gott Folgendes fordert. Du bist nicht nur selbst so jemand, sondern du wirst jemanden heiraten, der so ist. Du wirst, wenn du heiratest, einen Menschen heiraten, der so ist. Und wenn er Christ ist, ist er von Gott gerettet und geliebt und er ist wiedergeboren. Das heißt, das, was an Bösem drin ist, wird auch immer weniger werden, hoffentlich über die Zeit. Das sollte das Normale sein. Und es wird nie perfekt sein. Aber die Bibel lehrt eins, die Sünde ist im Menschen drin, bis er stirbt. Und das heißt, du wirst immer irgendwas davon abkriegen, was da steht. Dein Ehepartner wird dich irgendwann verletzen. Der wird irgendwann was machen, wo sich dann doch hinter dieser netten aufgebauten Fassade und auch hinter dem, was Gott Neues, Gutes in diesem Menschen geschaffen hat mit der Wiedergeburt, wirst du irgendwann was von der Sünde deines Partners abkriegen. Und Gott sagt dann, was Gott dann sagt, ist, in Epheser 4, liebt eure Ehefrauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, steht da. Das gilt natürlich auch umgekehrt, ne? Und das ist auch das große Gebot, das Jesus gibt. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wir sollen unseren Ehepartner lieben, auch wenn er so ist. Und auch wenn sich das zeigt. Und auch wenn er uns verletzt. Und dann trotzdem bereit zu sein, dem anderen zu vergeben und weiter zu lieben und treu zu sein. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und ich glaube, wenn wir da in einen unreifen Zustand reingehen, also jetzt nicht, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Keiner von uns ist das. Aber wenn man da in einen Zustand reingeht, wo man das alles nicht verstanden hat, dann prallen zwei Maslow'sche Bedürfnispyramiden aufeinander und dann gibt es Probleme. Und wenn nicht sogar irgendwann Katastrophen. Und um eine Ehe so zu leben, wie Gott es gerne möchte, da gibt es eigentlich nur einen Weg, ja? Und da musst du dich an das perfekte Vorbild hängen und an denjenigen, der uns das vorgemacht hat, nämlich Jesus selbst. Du musst im Glauben erwachsen lernen, indem du von Jesus selbst lernst, so zu sein, wie er ist, denn er liebt den Sünder. Ja, Jesus liebt den Sünder trotz seiner Sünde, Jesus liebt den Schwachen trotz seiner Schwäche und Jesus ist barmherzig und vergebend. Ja, vorausgesetzt, man vertraut ihm. Willst du lernen, wie du ein guter Partner werden kannst, dann lass dich von Jesus leiten. Und ich gebe dir jetzt mal einen Praxistipp. Oder drei Stück, um genau zu sein. Bete bewusst zu Gott, dass er dich zu einem guten Ehepartner macht, wenn du noch nicht verheiratet bist und heiraten möchtest. Ja, das Gebet nach Gottes Herzen wird er auch erhören. Und er hat seine Mittel und Wege, dich zu verändern. Ich glaube, es gibt auch einige, die davon ein Lied singen können, dass Gott einen verändert und dass er dazu auch manchmal ein bisschen schmerzhafte Methoden anwendet, um ehrlich zu sein. Aber er wird das tun, uns zum Besten. Und das gilt übrigens generell. Ne? Willst du ein Mann nach, oder eine Frau nach Gottes Herzen werden, bitte Gott dazu, darum, dass er das macht mit dir. Auch das kann manchmal schmerzhafte Zeiten bedeuten. Praxistipp Nummer 2, verbringe Zeit in Gottes Wort und lass dich von ihm verändern, ne? Damit du die Prinzipien leben kannst. Wann habe ich das erste Mal? Bis ich 20 bin, habe ich die Bibel vielleicht nur sporadisch gelesen, einmal im Jahr oder so. Vielleicht dann im Jet noch ein bisschen mehr. Aber man kann Gottes Prinzipien nicht lernen, wenn man sein Wort nicht liest. Ne? Such dir eine Bibel, die du gut verstehst und lies drin. Und lass dich von Gottes Prinzipien verändern, damit du auch nach seinen Prinzipien leben kannst. Und Praxistipp Nummer 3, verbring viel Zeit in Gemeinde. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, da wo wir zwischenmenschliche Schwächen haben, wird das zum Vorschein kommen, wenn wir viel Zeit mit Menschen verbringen, die sehr unterschiedlich zu uns sind. Und es gibt keinen Ort, ich finde, es gibt keinen Ort, wo man so mit unterschiedlichen Menschen zusammenkommt wie in der Gemeinde. Weil Gott hat aus allen Nationen, aus aller Herren Länder, überall her sein Volk bestellt und Gott hat ganz viele unterschiedliche Menschen in der Gemeinde zusammengebracht. Und hier lernst du mit Menschen, die sehr unterschiedlich zu dir sind und mit denen du die gemeinsame Basis Jesus hast, aber die sehr unterschiedlich sind, lernst du mit denen klarzukommen. Und wenn man sich gut spiegeln lässt, ne, wenn man das an sich ranlässt, wenn man von anderen Leuten sich auch mal was sagen lässt, dann wird man merken, wenn man zum Beispiel unsensibel ist, ne, und wenn man dann irgendwann vielleicht merkt, dass das Wichtigste im Leben eines Christen nicht ist, welche Bibelübersetzung er benutzt, ob es jetzt die Elberfelder, NEU oder sonst irgendwas ist, und dass Rechthabereien in Bezug auf diese Punkte sehr verletzend sein können. Ich weiß nicht, von wem ich da rede, aber egal. Für diesen Prozess des Feedbacks brauchst du auch gute Freunde. Ne? Also man sollte sich schon auch von Leuten spiegeln lassen, die einen kennen. Aber verbring Zeit mit anderen Menschen. Dann wirst du auch lernen, wo deine Schwächen sind, weil du irgendwann vielleicht auch mal was machen wirst, wo du anderen, vielleicht mal nicht so gute Sachen antust. Und man sollte in Bezug auf sein Verhalten nicht beratungsresistent sein. Wenn man nun verheiratet schon ist, ich hoffe, ich werde jetzt nicht falsch verstanden. Das Ganze bedeutet jetzt nicht, man muss irgendwie die Perfektion erreicht haben, um verheiratet sein zu dürfen, sonst wäre ich definitiv nicht verheiratet. Nur weil Gott einem Ehe geschenkt hat und man Christ ist, ist man natürlich nicht perfekt. Und wir alle verfehlen uns häufig. Steht ja auch in der Bibel drin. Und auch wenn man verheiratet ist und man merkt, dass man irgendwie in dem einen oder anderen Bereich kein guter Ehepartner ist, ist dann trotzdem noch Gelegenheit, da umzukehren und dieselben Prinzipien in seinem Leben anzuwenden. Ja, das gilt natürlich nicht nur für Singles, das gilt nicht nur für Leute, die heiraten wollen, sondern es gilt für alle. Es ist immer noch Gelegenheit dazu, Gott umzukehren, um Vergebung zu bitten und Gott neu die eigene Ehe und das eigene Verhalten als Ehepartner anzuvertrauen. Und ich glaube, dass diese ganzen Prinzipien natürlich auch generell im zwischenmenschlichen Bereich gelten und für alle Christen gültig sind, ob verheiratet oder nicht. Und ich glaube, dass wir das alle auch umsetzen könnten. Ist natürlich schwierig, aber im Hinblick darauf, dass Gott uns geliebt hat und uns ein großes Vorbild mit Jesus Christus gegeben hat, ja, dass wir dazu in der Lage sein können, irgendwann christuszentrierte Beziehungen zu führen, weil Jesus uns geliebt hat und für uns starb und unser großes Vorbild ist, weil all das, was es bedeutet, ich glaube, nicht nur ein guter Ehepartner zu sein, sondern generell auch einfach ein Christ zu sein nach Gottes Herzen, das kommt von Jesus. Herr Jesus ist derjenige, der seine Maslow'sche Bedürfnispyramide zum Fenster rausgeschmissen hat und Mensch geworden ist. Gottes Sohn wird Mensch. Das kann man sich nicht vorstellen. Geh mal zu anderen Völkern hin, wo es irgendwelche komischen Götter gibt, die die Menschheit verachten und irgendwie selber genauso schlecht leben. Die es natürlich nicht gibt, aber die auch irgendwie von dämonischer Seite kommen und wo man quasi so wirklich dieses Egoistische sieht, wo dieser Hochmut da ist. Und dann haben wir hier unseren Gott, der Mensch wurde für uns und sich so weit erniedrigt hat. Und das Krasse ist ja, Gott ist ja nicht mal Mensch geworden für Menschen, die man irgendwie so bemitleidet und wo man sagt, ach, so toll, sondern für eine Menschheit, die sich gegenseitig in Krieg, Zerstörung und gegenseitiger Unterdrückung zersäbelt und von Gott nichts wissen will. Und Jesus ist mit dieser Einstellung Mensch geworden und ist dann ans Kreuz gegangen, hat sich selbst hingegeben, ist für unsere Sünden gestorben, hat den größten Beweis der Liebe überhaupt gebracht. Und das, obwohl wir so sind, wie wir sind. Also obwohl wir unsere Schwächen haben, wo ich sicher bin, dass Gott da sehr, sehr drüber hinwegblickt und dass das auch nicht irgendwie was ist, wo wir uns vor ihm schämen müssen, nur weil wir körperliche oder seelische Gebrechen haben. Aber auf der anderen Seite, der uns trotz unserer, und das ist einfach so vorhanden, da rede ich auch jetzt von mir, trotz unserer Bosheit und trotz unserer Ablehnung ihm gegenüber uns geliebt hat und uns diese Möglichkeit gegeben hat, gerettet zu werden, wenn wir ihm vertrauen. Und ja, ich hoffe, dass, naja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade mal 2 Monate verheiratet, nicht mal. Ich hoffe, dass ich das in meinem Leben umsetzen kann und ich würde es jedem wünschen, dass wir das als Christen auch als gutes Zeugnis vor der Welt umsetzen können, sowohl in unseren Ehen als auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen generell und in allem, was wir tun. Und ja, damit möchte ich schließen mit Jesus als unserem großen Vorbild.